Gesundheit lokal, der Asklepios Medizin Podcast aus der Region. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten der Asklepios Kliniken Radeberg, Sebnitz und Howald. Gelenkprobleme sind ein Thema für Ältere, von wegen, denn auch viele Jüngere brauchen Behandlungen in diesem Bereich. Unfälle beim Sport oder im Verkehr zum Beispiel spielen hier eine wichtige Rolle. Und muss letztlich immer operiert werden? Und wenn ja, muss es ein komplett neues Gelenk sein? Antworten auf all diese Fragen kennt Matthias Wehner, leitender Oberarzt und Leiter des zertifizierten Endoprothetikzentrums in der Asklepios ASB-Klinik Radeberg. Hallo, Herr Dr. Wehner.
Schönen guten Tag, Herr Fritsche.
Herr Wehner, was überwiegt als Grund, Sie in der Klinik quasi zu besuchen? Arthrose, also Gelenkverschleiß oder Unfälle?
Also bevor man dazu eine Stellungnahme abgibt, muss man sich vor Augen führen, dass ja doch die Bevölkerungspyramide sich etwas gewandelt hat. Das heißt, das ältere Patientenklientel nimmt zu und damit nehmen natürlich auch Verschleißerkrankungen der Gelenke auch mit zu. Aber unabhängig davon darf man natürlich auch die jüngeren Patienten nicht vergessen, die eben aufgrund von Trendsportarten oder sowas ihre Verletzungen oder frühzeitigen Verschleiß schon in ihren Gelenken verspüren. Ja, die Aktivität der Bevölkerung hat sich geändert. Und aus dem Grund muss man das ein kleines bisschen trennen. Auch die Lebensführung spielt eine große Rolle, ja, auch mit Erkrankungen des Stoffwechsels, die dort mit reinspielen, die ebenfalls dann negative Auswirkungen auf die Gelenke haben. Ne? Das muss man bei so einer Betrachtung eigentlich immer mit im Vordergrund haben.
Die Frage steht ja immer, ja, die Krankenhäuser, die verdienen ja dran, die wollen mich immer gleich operieren, aber Sie sagen, nee, eigentlich ist das Ende der Fahnenstange, sondern es muss vornweg konservativ versucht werden. Welche Wege gibt es da?
Also man muss ja bei den Gelenkerkrankungen immer davon ausgehen, was oder wo sitzt der Schaden? Sitzt er am Knorpel? Sitzt er am Knochen? Sitzt er an den Weichteilen? Knochen ist mehr die reine Verletzungsfolge, die Brüche oder sowas. Aber natürlich auch durch das aktive Skifahren, was ja ganz en vogue ist, oder mit Skateboards unterwegs zu sein, bedeutet natürlich einen unwahrscheinlichen Stress auch auf den Knorpel, der dann natürlich irgendwo einreißen kann und dadurch einen Startpunkt bildet für einen frühzeitigen Verschleiß. Und wenn man diese Geschichten relativ frühzeitig erkennen kann, kann man natürlich auch gegensteuern. Und das bedeutet natürlich nicht immer mit irgendwelchen künstlichen Produkten zu arbeiten, sondern im Vordergrund steht eigentlich der Gelenkerhalt und die Wiederherstellung der Funktion.
Das klingt ein bisschen nach Physiotherapie oder wonach klingt das?
Ja, man sollte schon eine gewisse Behandlungspyramide einhalten, sage ich mal. Also da geht's schon los mit, sagen wir mal, Gewichtsreduktion und Einschränkung der sportlichen Aktivität, sobald man irgendwelche Symptome verspürt, was dann weiterführt zu physiotherapeutischen Behandlungen. Dort muss man auch verschiedene Dinge betrachten. Es reicht nicht nur die reine Physiotherapie, denn man kann bei zum Beispiel Achsfehlstellungen der unteren Extremitäten, also des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel, korrigierend einwirken mit Orthesen. Man kann mit Einlagen arbeiten, um sozusagen ein beginnendes O-Bein anders zu belasten, dass sozusagen die innere Seite des Gelenkes weniger belastet wird, indem man einfach eine ganz einfache Einlage auf die Schuh- oder Fußaußenseite einbringt, um das Bein ein bisschen ins X zu kriegen und damit sozusagen die Tragachse des gesamten Beines verändert wird und damit die Überlastung des inneren Gelenkkompartments sozusagen nicht mehr so stark in Erscheinung tritt. Und damit natürlich dann auch die Veränderung am Meniskus und am Knorpel, zum Knie zum Beispiel.
Das heißt, man kann im Prinzip vorbeugen.
Kann man?
Durch Essen, andere Ernährung?
Ja, auch das wird diskutiert, dass das Essen einen gewissen Einfluss auf die Funktionalität der Gelenke hat. Ja, Aber ich denke, das ist Eulen nach Athen getragen. Unsere Speisenabfolge ist in Mitteleuropa eigentlich schon irgendwo determiniert. Und das natürlich bei jedem umzusetzen, denke ich, ist schwierig. Ja, also man soll auf alle Fälle mehr Fischprodukte essen zum Beispiel. Aber da sind wir dann schon wieder im ökologischen Bereich. Die Meere sind schon überfischt genug. Und wenn jetzt plötzlich alle nur noch Fisch essen sollen, das wäre auch nicht der richtige Weg, denke ich. Ja, also man kann schon gegensteuern, indem man auf seine Gewichtsbelastung achtet. Das ist schon entscheidend, denke ich.
Es gibt ja auch immer so, dass wahrscheinlich ist das ein Mythos, Gummibärchen können den Knorpel wiederherstellen. Das ist wahrscheinlich Quatsch.
Das ist ein bisschen Quatsch, ja. Man ist immer der Meinung gewesen, man nimmt die Gelatine auf, um sozusagen die Gelenkflüssigkeit zu verbessern. Aber das funktioniert so auf alle Fälle nicht. Man muss immer sagen, Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Darunter versteht man, dass man eben durch die bewegten Gelenke die Gelenkflüssigkeit gleichmäßig in den Gelenken verteilt, und die Gelenkflüssigkeit ist der Nährstoff für den Knorpel. Ja, und wenn ich mich also nicht mehr bewege, dann ist natürlich mein Knorpel auch minder ernährt und degeneriert. Ja, und ja, es wird darüber diskutiert, auch in der konservativen Therapie, dass man eben Bestandteile, die in der Nahrung des Knorpels notwendig sind, mit Injektionsbehandlungen in das Gelenk bringt. Das ist natürlich keine Kassenleistung, das ist Selbstzahlungsleistung. Da sind die berühmten Knorpelaufbauspritzen, die ja eigentlich keinen Knorpelaufbau bewirken, sondern lediglich einen Schutz des Knorpels, der noch da ist. Man verbessert zwar damit ein bisschen die Viskosität der Gelenkflüssigkeit, aber das geht schneller vorbei. Also das ist vielleicht in 14 Tagen vorbei, aber ansonsten bewirkt das eben auch eine Minderung der entzündlichen Komponente, die eben bei einer Überlastung auftritt.
Kann man Dinge durch Sport vielleicht wieder reparieren?
Ja, eine gute muskuläre Führung für die Gelenke ist schon auch mit entscheidend. Ja, aber man muss den Sport dann eben auch dosiert einsetzen. Übermäßige sportliche Aktivität sieht man natürlich ganz besonders, oder weiß ja auch jeder, bei den Profisportlern, wie schnell die zum Sportinvaliden werden, weil sie eben aufgrund ihrer übermäßigen Beanspruchung ihrer Gelenke natürlich auch bei Zeiten ihre Schäden haben. Aber wie gesagt, das entspricht schon, Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung. Ja, man kann schon was tun, indem man sich bewegt. Aber da reicht eben ein Fahrradfahren aus, weil man dort die Gewichtsreduktion des Körpers runternimmt. Nordic Walking ist ähnlich zu sehen. Ja, wenn man es ordentlich macht, nimmt man auch etwa 10% des Körpergewichts weg. Ja, wenn man die Stöcke ordentlich einsetzt und damit entlastend für die Gelenke unterwegs ist, sag ich mal.
Sie haben vorhin die Stadien der Behandlung angesprochen. Wir haben jetzt die Physiotherapie und Muskelaufbau besprochen. Was käme jetzt als nächstes, wenn es dann doch schlimmer geworden ist?
Ja, dann geht es darum, pathologische, also krankhafte Veränderungen im Gelenk erstmal zu erkennen. Und da ist eben nie immer in erster Linie das MRT entscheidend, sondern als allererste Maßnahme ist eigentlich die klassische Untersuchung des Patienten. Denn ich muss ja wissen, was macht das Gelenk und wo ist der Schaden. Natürlich ist das auch wieder stufenweise zu sehen. Man macht eine Röntgendiagnostik, man macht eine Sonographie, um Weichteilveränderungen nachzuweisen. Das MRT hat einen hohen Stellenwert mittlerweile gewonnen, gerade für die Beurteilung von Meniskus oder Kreuzband oder Seitenbänder oder Schulter. Muskulaturbeurteilung, das ist notwendig, das braucht man, aber es sollte immer von Beginn an mit der Untersuchung eigentlich losgehen. Ne? Und wenn man das dann diagnostiziert hat, kann man natürlich gelenkerhaltend operativ vorgehen. Man kann Knorpel teilweise ersetzen, aus nicht belasteten Regionen transplantieren, sage ich jetzt einfach mal, in den Hauptbelastungsbereich hinein. Man kann Knorpelzellen anzüchten, die dann mit einem Zweiteingriff, also man entnimmt die erst, aus unbelasteten Zonen entnimmt man Knorpel, das wird dann in einem speziellen Labor dann aufgearbeitet und wird dann sozusagen als Basis für neuen Knorpel wieder implantiert in die Defektzone hinein, geht aber immer mit mindestens 2 operativen Eingriffen einher. Wir machen es ein bisschen anders. Wir verwenden die Stammzellen, die unser Körper ja hat, und nutzen die, indem geschädigte Areale im Gelenk, sage ich mal, aufgebrochen werden, dass die Stammzellen austreten können. Und dieses aufgebrochene Areal wird mit einer Kollagenschicht abgedeckt, sodass die Zellen nicht ins Gelenk wandern, sondern in dieser Schicht sich verankern und eine Art Narbe bilden und damit sozusagen ein Ersatzknorpel an der Stelle und damit wieder eine Pufferung da ist. Ne? Sowas kann man zum Beispiel machen. Ja, man kann fehlgestellte untere Extremitäten zum Beispiel richten, ja, also ein schweres O-Bein, was noch gar keine großen Symptome hat, kann man korrigieren, indem man das Bein einfach neu ausrichtet. Das ist natürlich auch wieder ein operativer Eingriff.
Aber irgendwann ist auch ihre Kunst, sage ich mal, dann am Ende natürlich nicht, aber das Ende der Fahnenstange rückt näher. Das bedeutet dann tatsächlich eine Endoprothese. Wonach entscheiden Sie, ob Sie Teile nur endoprothetisch ersetzen oder das komplette Gelenk?
Also das geht einmal darum, erstmal festzustellen, wo sitzt der Schaden? Ist er wirklich nur lokalisiert? Dann kann ich mit einer Art Inlay-Technik arbeiten, also noch nicht einmal mit einer Teilprothese, sondern nur mit einem Inlay, was dort eingesetzt wird. Relativ häufig so in der Gleitbahn der Kniescheibe. Dort sind sehr viele pathologische Veränderungen im Sinne einer frühen Arthrose. Und das kann man dort schon abfangen. Da muss man nicht immer gleich groß mit Prothesen arbeiten. Die Teilprothese zum Beispiel am Knie geht natürlich auch nur dann, wenn alle anderen Compartments des Gelenks noch intakt sind und vor allem auch, dass die Weichteile in Ordnung sind. Das heißt, die Bandstabilität muss gegeben sein, ansonsten würde eine Teilprothese nicht funktionieren.
Man hört jetzt immer so von Fast Track, also schnell sozusagen so na, rein, rauf, runter, raus, vereinfacht gesagt. Das heißt, es tut sich eine ganze Menge. Wie gehen Sie vor?
Also das Ziel ist natürlich, den Patienten eine so gering wie mögliche Krankenhauszeit zu verordnen. Natürlich hat das Vorteile, wenn ein Patient relativ rasch wieder in sein gewohntes Umfeld geht, kann natürlich auch Nachteile mit sich bringen. Aber durch verbesserte OP-Technik, durch Verwendung bestimmter Medikamente, die also die Blutverdünnung, sage ich mal, im Zeitpunkt der Operation verbessern oder die Blutgerinnung verbessern, ist man jetzt schon in der Lage, die Patienten sehr frühzeitig wieder auf die Beine zu stellen. Das heißt, wir beginnen am ersten OP, am Tag nach der OP mit der Belastung bereits. Ne? Und wir haben Patienten, die teilweise nach 3-4 Tagen die Klinik wieder verlassen. Auf eigenen Wunsch natürlich. Ne? Wir sind natürlich immer bestrebt, sicher zu sein, dass auch die Wundheilung in Ordnung ist und dass die Laborwerte postoperativ stimmen. Und dann kann man das auch machen. Aber dazu gehört eben auch unwahrscheinlicher persönlicher Willen. Und das ist natürlich, sage ich mal, auch wieder auf ein bestimmtes Patientenklientel limitiert. Ja, denn wenn Sie einen hochbetagten Patienten haben, der ist natürlich schlecht, am dritten Tag wieder nach Hause zu lassen, weil das vorkommt. Ja, wir hatten letztens erst einen Patienten, der lief am dritten Tag ohne Gehstützen nach einer Hüftoperation über den Gang. Der ist natürlich dann nach Hause. Warum soll ich schon im Krankenhaus bleiben? Ne? Das ist ja ganz klar.
Aber die Reha schließt sich trotzdem an. Ja.
Die Reha schließt sich an. Wir beginnen eigentlich die Patienten immer noch mit physiotherapeutischen Behandlungen, um den Start der Reha sozusagen etwas nach hinten zu schieben. Außerdem gibt es zu wenig Reha-Plätze. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber auf alle Fälle müssen die Patienten in der Zwischenzeit was tun, um eben Verklebungen der neuen Gelenke zu verhindern. Ja, aber die Reha ist ein unbedingtes Muss. Es gibt Patienten, die machen es nicht. Die wollen das einfach nicht. Aber das ist nicht in unserem Interesse. Weil es ist dort eben nicht nur rein Beweglichkeit, was dort trainiert wird, sondern dort geht es um Koordination und normales Gangbild wieder einzutrainieren, weil ja viele sich ein schlechtes Gangbild angewöhnt haben aufgrund ihrer Erkrankung. Und darum geht es ja hauptsächlich in der Reha.
Das heißt ja auch, wenn Sie zunächst auf konservative Therapien setzen, Sie zögern natürlich dadurch auch den Gelenkersatz hinaus, auch aus dem Grund, weil Gelenke nur, also künstliche Gelenke auch nur eine gewisse Haltbarkeit haben, oder?
Ja, es ist nicht nur deswegen, sondern man darf ja nicht vergessen, indem ich einen Fremdkörper implantiere, erkaufe ich mir auch Risiken damit. Ne? Es gibt Patienten, die zum Beispiel den Knochenzement schlecht vertragen, was man vorher austesten kann in einer Allergietestung, oder das Metall schlecht vertragen wird, wo man auch vorher einen Test auf Nickel machen muss, um dann eben spezielle Prothesen zu verwenden. Wir wollen eigentlich immer, solange es geht, die Biologie erhalten. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und natürlich, man gewinnt natürlich auch unwahrscheinlich viel Vertrauen beim Patienten, wenn man eben nicht immer sofort gleich mit irgendwelchen Kunstprodukten droht.
Jetzt ist das Gelenk aber oder musste ersetzt werden. Wie lange hält aktuell ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk?
Ja, man geht jetzt eigentlich von 25 Jahren mindestens aus. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wird es belastet. Also man kann ja mit dem künstlichen Hüftgelenk Felsklettern machen, man kann Skifahren gehen, ja. Das ist natürlich für die Kleidpaarungen, die wir dort einbauen, ja, natürlich genauso schädlich wie für den normalen Knorpel, denn auch dort gibt es ja Abrieb. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Problem der modernen Implantate, die also so gering wie möglich Abrieb haben, ne, und dadurch eben auch die Lockerungen dann weniger auftreten bei den Prothesen.
Aber grundsätzlich habe ich Sie so verstanden, dass Sie Patienten lieber, sage ich mal, über 20, 30 Jahre betreuen, ohne zu operieren, und ihnen immer Stück für Stück ein Stück Lebensqualität zurückgeben und nur den nächsten Schritt gehen, wenn es wirklich nötig ist.
Das sollte das Hauptziel sein eigentlich, die Lebensqualität zu verbessern. Wenn der Patient partout damit nicht zurechtkommt, muss ich natürlich dann irgendwann zum endoprothetischen Ersatz greifen. Da gibt's keine Diskussion. Aber primär ist auch jeder Patient erstmal dankbar, wenn es in der Art und Weise gehandhabt wird, dass man eben nicht immer sofort gleich mit dem Messer droht, ne, sondern dass man wirklich stufenweise die Therapie fortsetzt.
Wie komme ich zu Ihnen, wenn ich ein Problem habe?
In der Regel kann man hier in der Klinik anrufen, und da wird man im Prinzip mit unseren Schwestern der Sprechstunden verbunden oder mit unserer Chefsekretärin, und dann wird ein Termin sozusagen für Sie ausgemacht, und dann ist einer meiner Oberärzte oder ich in der Sprechstunde, und dann wird dieses Thema bearbeitet. Immer gut ist es natürlich, wenn die Patienten schon Befunde mitbringen. Ja, das ist eigentlich uns das Liebste, dass man nicht hier bei Null anfängt. Das kann man eigentlich nur dran appellieren, dass man vorher schon irgendwo sich mal vorgestellt hat, ja, dass man die grundlegende Diagnostik vielleicht schon abgeschlossen hat und die schon mitbringen kann.
Wie wichtig ist eine Zweitmeinung aus Ihrer Sicht?
Ich halte davon eigentlich relativ viel, muss ich sagen. Weil die Patienten mündig genug sind, sich eine Zweitmeinung einholen zu wollen, zu dürfen. Bei mir kann jeder Patient kommen, der irgendwo schon mal gewesen ist und dem irgendwelche Therapien vorgeschlagen wurden. Und dann kann man das nochmal genau miteinander bearbeiten, das Thema, was macht zu welchem Zeitpunkt Sinn.
Auf jeden Fall ist man bei Ihnen gut aufgehoben und kommt nicht gleich unters Messer, wie Sie gesagt haben.
Das hoffen wir.
Ich danke Ihnen vielmals.
Danke auch.